Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionalschall Zürich Schaffhausen. Treffsichere Jugend. Am zweiten Tag vom Knabenschiessen haben doch noch ein paar Schützen das Punktemaximum erzielt. Ja, aber der Martin Bäumle äußert sich zu seiner möglichen Kandidatur für den Zürcher Regierungsrat und eine Forschungsanstalt für Theater. Das Theaterhaus Gessnerallee in Zürich feiert seinen 20. Geburtstag. Wochengäste sind der Direktor Nils Everbeck und der Zürcher Kulturbeauftragte Jean-Pierre Hobby. Das Wettermann, abgesehen von ein paar kleinen Wolken am Morgen, ziemlich sonnig, Temperaturen aber nur noch gerade etwa 14 Grad. Am Mikrofon Hans-Peter Kühnzi. Zweiter Tag heute am Zürcher Knabenschiessen. Nachdem gestern niemand das Punktemaximum von 35 Punkten erreicht hat und es auch nur gerade 4,34 gegeben hat, ist heute ein bisschen besser geschossen worden, wie mir der Knabenschiessen-Sprecher Roland Wermelinger kurz vor der Sendung gesagt hat.
Alles in allem haben wir 13 Schützen heute Abend, die in Ausstieg kommen, auf 34er und 2,35er. Und dabei haben wir einen, der im 2006 schon Schützenkönig geworden ist. Das ist der Yves Miller, der im Jahr 2006 schon einmal 35 geschossen hat. Somit ist er also im 2006 ist er Schützenkönig geworden und hat jetzt wieder die Möglichkeit, neu Schützenkönig zu werden.
Hat es das schon mal gegeben, dass einer gerade zweimal Schützenkönig geworden ist?
Wir haben lange da Anlehnen müssen suchen, aber es hat es also schon einmal gegeben. Und zwar ist das der Otto Horber gewesen. Das ist ein internationaler Spitzenschütze geworden, vielleicht wegen Knabenschiessen. Der hat im Jahr 1924 und 1926 ist er zweifacher Schützenkönig geworden.
Jetzt ist ja am Knabenschiessen auch noch grosse Kilby. Wie sieht es denn da aus heute?
Die Stimmung ist super. Die Leute stimmen da hoch. Es hat sehr viele Leute oben. Auch gestern oben schon ist die Stimmung gut gewesen. Und es macht einfach das trockene Wetter aus. Die Sonne drückt jetzt durch und ich warte, dass auch heute Abend noch wirklich sehr viele Leute hier ans Knabenschiessen kommen.
Roland Wermelinger, Sprecher vom Zürcher Knabenschiessen. Morgen vom 8:30 bis 10 geht es dann weiter mit Schiessen und ab der 11 wird dann der Schützenkönig oder allenfalls die Schützenkönigin 2009 erkoren. Immer noch keine Klarheit über die Kandidatur von Martin Bäumle für die Ersatzwahl in Zürcher Regierungsrat. Er will bei der Ersatzwahl für die dritte Fuhr antreten, hat er zwar am Wochenende in verschiedenen Medien angekündigt. Ergänzt hat er das aber mit der Bemerkung, dass er die Situation neu müsste überdenken, falls die Grünen doch mit einem Eigenkandidat oder einer eigenen Kandidatin ins Rennen gingen. Die Woche hat der Vorstand der Grünen vorgeschlagen, dass er den Grünen-Liberalen und Martin Bäumle in den Vortritt lassen will. Offen ist aber, ob der Antrag bei der Delegiertenversammlung der Grünen auch durchkommt. Nach dem gestrigen Fußballderby zwischen dem FC Zürich und den Grasshoppers ist es wieder zu Ausschreitungen gekommen. Zwei Fangruppen haben sich neben dem Letzigrundstadion einen Kampf liefern. Weil die Polizei die beiden Lager getrennt hat, hat sich die Aggression schliesslich gegen die Polizei gerichtet, heisst in der Mitteilung von der Stadtpolizei. Eine Polizistin sei dann auch durch ein Wurfgeschoss leicht verletzt worden. Ein 61-jähriger Velofahrer hat sich heute bei einem Zusammenstoss mit der Glattalbahn schwer am Kopf verletzt. Passiert ist der Unfall kurz vor dem 2 zu Glattbrück. Er hätte keinen Helm angehabt, heisst es in der Mitteilung von der Zürcher Kantonspolizei. Die Winterthur ist in der Nacht auf heute in mehreren Pünthäusern, also in Schrebergartenhäuschen, eingebrochen worden. Betroffen gewesen sind 2 Dutzend Häuser in den Areal Sporr, Talacker und Rosenberg. Gestohlen haben die unbekannten Täter Werkzeuge, Gartengeräte und auch Getränke. Der Sachschaden beträgt laut der Polizei 20'000 Franken. Regionalschall Wochengast, heute stehen gewissermassen gerade 2 auf der Bühne. Der Jean-Pierre Hobby, der seit 26 Jahren Kulturchef der Stadt Zürich ist, und der Nils Everbeck, der momentane Direktor vom Theaterhaus Gessnerallee. Das Theater hat das Wochenende nämlich sein 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Entstanden ist es auf Druck von der bewegten 80er-Jahr-Zeiten, wo gegen alles Etablierte gekämpft worden ist. Unterdessen hat sich Gessnerallee selber etabliert und gilt als eines der grössten und wichtigsten Häuser von der sogenannten freien Szene, und zwar weit über die Schweizer Grenzen aus. Cordelia Fankhauser hat den Jean-Pierre Hobby und den Nils Everbeck im Theater getroffen.
Nils Everbeck, die Gessnerallee. Können Sie unserem Publikum vielleicht ganz kurz beschreiben, was das für ein Haus ist, wie das sieht das aus und was passiert hier drin?
Die Gessnerallee ist ein Haus, ein Theaterhaus. Heute muss man eigentlich fast sagen, ein Tanz- und Theaterhaus. Wir sind in einer ehemaligen Militärreithalle aus dem 19. Jahrhundert, ein denkmalgeschütztes gelbes Haus, unmittelbar am Bahnhof, also sehr, sehr zentral gelegen. Seit 5 Jahren mit einem eigenen Parkhaus, das mit Hinweisschildern durch die ganze Stadt führt. Also insofern, ich glaube, fast alle Zürcherinnen und Zürcher kennen das Haus. Hat einen sehr, sehr schönen Theatersaal und zwei als Flügelanlage, zwei Stallungen rechts und links, in der einerseits ein sehr, sehr schönes Restaurant, das Restaurant Reithalle, untergebracht ist mit einem herrlichen Garten, der im Sommer sehr beliebt ist, und auf der anderen Seite unserem Foyer und dem heute sogenannten Stall 6, ein Ort, in dem nicht nur Foyerpublikum sich trifft, sondern eben auch ein Konzert- und Clubpublikum seit 5 Jahren mit großer Freude und Begeisterung unsere Pforten stürmt.
Man kann sagen, es ist ein unglaublich idyllisches Haus, auch mit der, von der Lage her zwischen den Flüssen. Man kann aber auch sagen, es ist ein sehr schön renoviertes Haus, so vielleicht schön renoviert, aber nicht bützelt. Herr Hobby, vor 20 Jahren sind Sie ja da gesessen und haben Geburtstag gefeiert in diesem Haus. Es ist eröffnet worden. Wie hat es denn dann ausgesehen?
Ja, es hat nicht viel anders ausgesehen in seiner Struktur, in seiner Anlage, wie es der Nils beschrieben hat. Es ist einfach noch nicht alles so schön gewesen, es war alles noch provisorischer gewesen. Ich glaube, was dort wichtig war, ist, dass man sehr schnell angefangen hat mit dem Betrieb. Also wir haben einfach das Gefühl gehabt, wir fangen klein an mit einem sogenannten Pilotversuch. Das ist immer ein bisschen, ich wollte nicht sagen die Masche gewesen, aber es ist schon der Trick gewesen, dass man gesagt hat, machen noch nicht einen definitiven Betrieb, fangen mal an, schauen mal, was passiert. Das ist ein 3-jähriger Betrieb gewesen, nach einem Jahr verlängert, nach einem ein Jahr, bis man dann gewissermaßen gesagt hat, jetzt machen wir einen definitiven Betrieb, und das hat dann auch müssen vor die Volksabstimmung kommen. Also ich glaube, das ist das Entscheidende gewesen, dass man relativ schnell von dem damals eben leeren Lokal, dass man dort von dem hat können Besitz ergreifen und einfach das Nötigste gemacht hat, dass man hat können spielen.
Aber bis man überhaupt mal können spielen oder loslegen, hat ja das Haus eine lange Vorgeschichte. Das ist in den 80er Jahren sind in der Stadt Zürich ganz verschiedene neue Kulturbetriebe entstanden, das Theaterspektakel, die Rote Fabrik. Das ist ja alles ein bisschen aus einem Druck heraus entstanden. Wie ist das gewesen?
Ich glaube, das ist richtig so. Also, Gessnerallee ist wie eine Art dann der Kristallisationszentrum geworden von einer neuen Kulturpolitik. Von einer Politik, die eben sieht, dass es neben dem Schauspielhaus, neben dem Opernhaus, Tonhalle, Kunsthaus, neben diesen grossen Institutionen, gerade in den 80er Jahren, eine ganz neue Szene, die sogenannte Freiszene, entstanden ist. Im Theater, im Tanzbereich, aber auch im Filmbereich, im Musikbereich. Überall sind junge Leute, haben ganz neue Formen von Kultur probiert, ausprobiert, und dann hat man einen Ort geben.
Das Entschuldigung, da haben Sie sich auch eingefordert, die Leute. Also das war nicht immer so gemütlich in der Stadt Zürich.
Das ist richtig, das hat natürlich angefangen. Ich würde sagen, die Opernhaus Krawall, damals 1980, das ist tatsächlich, ich würde das so bezeichnen, ein Wendepunkt gewesen in der Zürcher Kulturpolitik. Man hat plötzlich gemerkt, dass Kultur mehr ist als Luxus, als Freizeitvergnügen, dass Kultur sehr viel mit Lebensgefühl zu tun hat, mit Ausdruck von dem Lebensgefühl. Und kein Wunder, ist das natürlich gerade bei den Jugendlichen ganz besonders stark zum Ausdruck gekommen. Das hat es bis eben zu dieser Zeit nicht gegeben. Und ich glaube, dass die Stadt da relativ gut reagiert hat, weil sie hat die Bestrebungen der Jungen nicht einfach auf die Seite geschoben und gesagt, das ist nichts, das sind Chaoten, sondern man hat sie ernst genommen. Man hat gemerkt, dass jetzt da etwas passieren muss. Und es muss passieren nicht nur auf der Ebene vom Geld, dass man sagt, also da haben wir ein paar Batzen, da können wir etwas machen, sondern man muss auch Orte schaffen, wo das, was die Leute haben zeigen, was sie wollen machen, haben können gewissermaßen aufführen. Und das ist die Hauptbegründung, dass man gesagt hat, wir brauchen die Gessnerallee.
Herr Ewebeck, 1989, wo sind Sie da gewesen?
Habe ich auch gerade überlegt. Ich habe das deshalb überlegt, weil es für mich so fast ein bisschen merkwürdig ist, jetzt diese 20 Jahre zu feiern, weil ich muss wirklich sagen, dass für mich das Theaterhaus Gessnerallee einfach irgendwie immer präsent war. Manchmal wundere ich mich, dass es das irgendwann mal nicht gegeben hat. Aber ich war eben seinerzeit in Wien und in Berlin und später dann in Dresden und habe eben eigentlich eine Sozialisation im Theaterbereich eben genau in diesem Bereich erfahren. Also für uns war Gessnerallee, Kampnagel und das Hebbeltheater in Berlin sozusagen immer die stehenden Faktoren, an denen man sich auch orientiert hat.
Hat man denn da auch so ein bisschen leicht erstaunt auf das kleine Zürich geschaut, wo da so Grosses gewagt hat?
Absolut, ja, wobei ich muss wirklich gestehen, dass mir auch gar nicht klar war, wie klein Zürich ist. Also für mich war Zürich immer irgendwie das große, reiche und sicherlich auch bevölkerungsstarke Zürich. Ich war fast überrascht, als ich dann schließlich vor 5 Jahren nach Zürich kam und hörte, dass die Bevölkerung nur aus 370, ich glaube inzwischen 380.000 Bürgerinnen und Bürgern besteht.
Die Entstehungsgeschichte von diesem Haus, die war ja lang und komplex gewesen. Aber mir ist aufgefallen, wenn man jetzt zurückschaut auf die 20 Jahre Theaterhaus Gessnerallee, das, wo der Betrieb dann einmal gelaufen ist, ist er eigentlich wahnsinnig ruhig gelaufen. Auch im Vergleich zum Schauspielhaus, wo ja immer wieder wahnsinnige für Tumult gesorgt hat mit Theaterdirektoren, die kommen gegangen sind. Warum ist das in der Gessnerallee dann eigentlich doch recht ruhig geworden?
Ich glaube, eins von den Geheimnissen ist, dass der Betrieb ist von unten nach oben gewachsen und nicht von oben nach unten. Also es ist ein Betrieb, der entstanden ist zusammen mit den Theaterschaffenden und es hat auch von seiner Trägerschaft. Es ist ja nicht einfach die Stadt, die das trägt oder irgendeine relativ anonyme Aktiengesellschaft, sondern es sind die Delegierten von diesen diversen Theatervereinen, die das gegründet haben, getragen haben. Die Trägerschaft ist entstanden aus einer breiten Vernehmlassung, wo man überall herumgefragt hat, innerhalb von den Kulturschaffenden. Und so hat sich das Modell entwickelt und das ist in seinen Grundzügen bis heute eigentlich so bestanden. Ich glaube, es ist dann aber auch sicher die geschickte Politik von der jeweiligen Theaterleitungen und jetzt auch vor allem auch vom Nils natürlich, denn es klingt einfach auch mit dieser Szene zusammen ein Programm zu entwickeln. Also es ist nicht eben, ich sage jetzt, das Intendantenmodell, wo jemand von hoch oben ab, vom Olymp oben ab irgendwo sagt, jetzt will ich das und das und das, sondern es ist sehr, sehr verwoben mit dieser Szene. Es ist, man kennt die Szene, man muss natürlich sehr viel umeinander reisen, muss herhören und so. Und ich glaube, das ist eins von den Geheimnissen, dass es ist nicht ein städtisches Theater, ein Vorzeigetheater, sondern es ist eigentlich ein Szenetheater, ein Theater der Theaterschaffenden.
In diesem Haus treffen sich ja, es ist glaube ich aufgeteilt, ein Drittel sind Zürcher Produktionen, also die auch da zum Teil entstehen, ein Drittel sind nationale, ein Drittel sind internationale Gruppen. Hat es in den letzten 20 Jahren, auch wenn es relativ ruhig gelaufen ist, hat es wenigstens auf der Bühne mal so einen richtigen Skandal gegeben?
Skandal ist ja nicht einfach irgendwie etwas, was man macht, um ein bisschen Aufmerksamkeit gewinnen.
Was uns ja ganz, ganz stark umtreibt, was sozusagen unsere Hauptmotivation ist, anders als zum Beispiel bei einem bürgerlichen Stadttheater. Ich meine, diese Begriffe soll man sowieso heute nicht mehr ganz so gegeneinander ausspielen, aber wir treten ja sozusagen an mit einem quasi auch Forschungsauftrag. Es ist an uns, das ist sozusagen das, was man seinerzeit ja auch schon als das Besondere und als die Impulse aus der freien Szene wahrgenommen hat. Es ist ein Haus, an dem tatsächlich auch die Entwicklung der Kunst betrieben wird. Kunst muss sich ja genauso entwickeln wie die Wissenschaftsforschung und das geht nur durch das Experiment. Und das weiß unser Publikum natürlich inzwischen auch nicht. Und insofern ist es auch klar, dass in einem Haus wie die Gessnerallee eigentlich ein Skandal fast kaum möglich ist, jedenfalls nicht künstlerisch. Denn die Leute erwarten eigentlich etwas anderes als das, was sie möglicherweise in einem Schauspielhaus oder in einem Boulevardtheater erwarten könnten, nicht? Wenn wir hier bestimmte Dinge, die wir hier gezeigt haben, ich denke jetzt nur gerade mal an Rodrigo Garcia, wenn wir den im Schauspielhaus zeigen würden, dann hätten sie einen Sattenskandal. Ist überhaupt keine Frage. Aber darum geht's uns einfach nicht. Es geht uns natürlich ganz klar darum, hier zu versuchen, immer wieder auch über das Austesten von Grenzen und auch das Zulassen von Grenzüberschreitungen zu schauen, wohin könnte sich denn eigentlich die Kunst im Theater oder im Tanz entwickeln.
Ja, quasi eine Ergänzung zu dem, was der Nils vorher gesagt hat. Es geht da bei der Gessnerallee tatsächlich, wenn man es jetzt ein bisschen einfach darf sagen, um die Sache und nicht um Personen. Weil, nehmen wir jetzt an, ein grosses Haus, da ist immer die Person X, Person Y etc., die da primär mal sich will in Szene setzen. Und da geht's, wie das vorher gesagt worden ist, um einen Auftrag, um ein Aufzeigen von einer Szene, um Forschung, um Weitergehen, um Nachwuchs etc. Also ich glaube wirklich, da kann man sagen, da steht die Sache im Vordergrund. Und das, denke ich, ist auch der Erfolg von dem Haus.
Sache, das ist ja in erster Linie die sogenannte freie Szene. Sie haben es auch schon angesprochen, Herr Reverbeck, die Grenze, freie Szene, etablierte Szene, die hat sich immer mehr aufgelöst. Braucht es denn jetzt überhaupt noch so ein Theaterhaus Gessnerallee?
Man kann ja die Frage auch umdrehen, braucht es überhaupt noch ein Stadttheater? Also ich meine, ich das ist jetzt wirklich ein blöder Witz. Aber Tatsache ist natürlich, dass die Entwicklung im deutschsprachigen Raum tatsächlich eigentlich fast ein bisschen erschreckend in eine andere Richtung weist. Ich habe das Gefühl, dass dieses wirklich einzigartige deutschsprachige Stadt- und Landes- und Staatstheatersystem, was es ja sonst nirgendwo auf der ganzen Welt gibt, mit diesen wirklich vielen, vielen großen, schweren Ozeandampfer, schweren Häusern mit 300, 400, 500 Mitarbeitern, dass das, ich kann es jedenfalls in Deutschland und auch in Österreich sehr genau beobachten, zunehmend natürlich auch in Zeiten, wo es wirtschaftlich schwieriger wird, auf dünnerem Eis fährt. Und natürlich ist es auch ganz klar, dass die Szene sozusagen der Organisatoren und künstlerischen Leiter und Vordenker dieser freien Szene gewissermaßen ein Führungsmodell entwickelt haben mit sehr, sehr schlanken Strukturen. Also ich meine, ich habe hier 22 feste Mitarbeiter, nicht? Das ist ein verschwindend kleiner Kreis von Leuten, die auch entsprechend natürlich eine verschwindend kleine Subvention nur brauchen für einen Output, der sich absolut vergleichen lässt mit auch großen Stadttheatern. Also in dieser Hinsicht wird unser eins zunehmend auch von Politikern gefragt und wir haben ein Know-how entwickelt, was natürlich tatsächlich auch interessant ist, wenn man sich überlegt, wie soll es denn eigentlich mit den Stadttheatern weitergehen, die Land auf, Land ab kaum mehr zu finanzieren sind.
Ja, wenn man das anschaut, dann muss man sagen, das Schauspielhaus Zürich hat etwa 20 Mal mehr Subvention als das Theaterhaus Gesnerlee. Das
Theaterhaus Gesnerlee knapp 2 Millionen.
Ja, 1,8 und das andere ist bei 36 Millionen Franken.
Also man kann auch sagen, das Theaterhaus Gesnerlee ist wirklich ein wendiges, kleines Schiffchen im Gegensatz zum Schauspielhaus. Sehen Sie jetzt die Vorteile, wie es der Herr Everbeck jetzt aufgezeigt hat, auch?
Ich glaube schon. Natürlich wird das Stadttheatersystem, das wird wahrscheinlich wirklich noch eine Zeit lang überdauern. Aber es tut von innen her, würde ich sagen, sich eigentlich, ich will nicht sagen auflösen, aber transformieren. Und das sieht man natürlich nur schon an den Leuten, die das jetzt führen. Wenn Sie sich vorstellen, vor ein paar Jahren Christoph Martal, der war wie so eine Art Eisbrecher gewesen. Aber jetzt Barbara Frey kommt natürlich aus diesen freien Szenen raus. Die Gruppen, die dort produzieren, Rimini-Protokoll und so, das sind die tun genauso am Theaterspektakel wie am Theaterhaus Gesnerlee sich zeigen. Also ich glaube, da die Grenzen, die werden durchlässig. Der Unterschied ist jetzt noch primär wirklich am wie soll ich sagen, an der Gesamtstruktur. Also da hat man ein Ensemble, wo sich immer mehr wahrscheinlich verkleinert, weil man kann all die Leute nicht mehr fest quasi jeder Produktion haben. Das hat Vor- und Nachteile natürlich vom Ganzen. Aber ich will einfach sagen, zunehmend, nehme ich an, wird man eher, würde ich auch sagen, in Richtung gehen von dem, was da im Theaterhaus Gesnerlee passiert. Also ich denke von kleineren, flexibleren Häusern, die wahrscheinlich auch billiger sind.
Was natürlich absolut auch bedauerlich ist. Also ich möchte jetzt auf gar keinen Fall da sozusagen das Stadttheatersystem als solches in Frage stellen. Ich fürchte nur, es steht einfach in Frage. Man braucht sich gar nicht viel vorzumachen. Es ist auch ganz klar, dass ein Ensemble von hochkarätigen Schauspielerinnen und Schauspielern mit einer Reihe von Regisseuren, mit denen die kontinuierlich zusammenarbeiten und was über die Jahre zusammen wächst, auf einem extrem hohen Niveau arbeitet. Und das ist ein Niveau, was nirgendwo erreicht ist sonst in der ganzen Welt, das muss man wirklich sagen. Also dieses deutschsprachige Theatersystem wird immer noch beneidet von überall. Nur, man muss sich halt fragen, wie kann man es schaffen, längerfristig oder mittelfristig zumindest die Qualitäten, die diese Ensemblearbeit zu bieten hat, mit den Qualitäten, die eben unsere Führungsstrukturen zu bieten hat und natürlich auch die bestimmte Strukturen, insbesondere natürlich auch in den Technikapparat, der einfach gewerkschaftlich so extrem stark gebunden ist an den großen Häusern, dass praktisch kein Lavieren mehr möglich ist und die Betriebskostenerhöhungen einfach nur noch immer weiter zulasten der Kunst gehen. Wie kann man da diese beiden Qualitäten, dieser beiden Systeme so zusammenführen, dass man am Ende etwas hat, was überlebensfähig ist?
Ich möchte noch schnell auf Kunst kommen. Wenn man jetzt nochmal davon ausgeht, dass eben so Häuser wie das Theaterhaus Gesnerlee, das sind Experimentierfelder und viele Leute von da gehen nachher weiter in die etablierten Häuser. Aber kann man denn sagen, dass laufen da künstlerisch die Fäden weiter? Also dass quasi die Freiszene die etablierte Szene künstlerisch sehr beeinflusst?
Absolut. Also da muss man sich wirklich nur mal die letzten 10, 15 Jahre angucken, wie da Impulse aus der freien Szene, beispielsweise aus Flandern oder Holland, aufgegriffen worden sind. Erstmal über die freie Szene im deutschsprachigen Bereich und schließlich wirklich absolut durchgängig in den Stadttheatern tatsächlich sich auch wiederfinden. In Bezug beispielsweise auf die Frage des Performativen, also auch der direkten Ansprache des Publikums, der Infragestellung des Schauspielers als jemand, der sozusagen so tut, als ob, der sich sozusagen mit einem unglaublichen psychologischen Akt in eine ihm eigentlich fremde Figur hineinversetzt und so tut, als wäre er jetzt diese Figur. Das sind alles Mechanismen, die völlig in Frage gestellt sind heute. Und das sind Impulse und wirklich auch hochkarätige künstlerische Outputs gewesen, die aus der freien Szene gekommen sind.
Herr Hobby, wo man vor 20 Jahren, wo man da das Kulturhaus eingerichtet hat, hat man da gedacht, dass es einmal so wegweisend wird sein?
Ich weiß, wie man das gedacht hat, weil, wie gesagt, das ist ja nicht von oben runter gesteuert worden, sondern ich glaube, das ist nochmals entscheidend. Eine Kulturpolitik muss man nicht als eine Staatspolitik betreiben, sondern man muss können hören, man muss können aufnehmen, das, was in der Gesellschaft passiert, und dem irgendwo zum Durchbruch verhelfen. Ich glaube, das ist das A und O, würde ich sagen, von unserer Kulturpolitik. Nicht jetzt zu meinen, jetzt müssen wir das und das und das machen, sondern vielmehr eine Art können hören, können aufnehmen und dann können ermöglichen. Und da sind natürlich die Antriebe gekommen. Am Anfang gewissermaßen, wir haben das vorher angesprochen, auf der Straße mit diesen Krawall, und nachher ist es aber gelungen, gewissermaßen das aufzunehmen und das kreativ, positiv, produktiv gewissermaßen umzusetzen. Und das ist die Situation, wo man, denke ich, jetzt hat.
Es tönt jetzt so ein bisschen zusammengefasst, wie wenn das Haus hat seinen festen Platz in der Stadt Zürich beim Publikum, bei den Künstlerinnen und Künstlern. Herr Everbeck, Sie haben Ihren Vertrag ist nochmal verlängert worden. Sie bleiben sicher bis 2012. In welche Richtung werden Sie das Theaterhaus Gesnerallee führen?
Wir sind, glaube ich, so nach 4 Jahren an einem Punkt gewesen, wo ich sagen kann, das ist der Punkt, wo ich hin wollte. Das ist, glaube ich, das ist das, von dem ich das Gefühl habe, das kann so ein Haus maximal schaffen. Das bedeutet eben beispielsweise, so wie wir jetzt im Augenblick fahren, circa 300 bis 350 Vorstellungen im Jahr, wobei ich da ungefähr 100 im Stall 6, also an Konzerten und Clubveranstaltungen noch mit einrechne. Das bedeutet 50.000 Zuschauer etwa im Jahr, was wir jetzt 2 Jahre in Folge geschafft haben. Ich habe das Gefühl, dass unter den gesetzten Bedingungen nicht mehr zu schaffen ist. Ich glaube, dass es gut ist, wenn dieses Haus sich sozusagen auf diesem Niveau halten kann, sich konsolidiert. Wenn es gelingt, dass das auch möglichst passiert, ohne dass alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich permanent sozusagen selbst ausbeuten müssen. Und vor allen Dingen, wenn es gelänge, das ist, glaube ich, wirklich der jetzt anstehende und noch wesentlichste Punkt, dass auch die Künstlerinnen und Künstler, die im freien Bereich arbeiten, einfach wirklich davon leben können. Das sind Zustände und das sind Verhältnisse, unter denen die freie Szene natürlich bis heute leidet. An denen müssen wir arbeiten und da muss man auch gemeinsam für kämpfen, dass sich das weiter verbessert.
Das ist der Regionaljournal Wochengast zum Thema 20 Jahre Theaterhaus Gesnerallee. Cordelia Frankhauser hat geredet mit dem Nils Everbeck, dem Direktor vom Theater, und mit dem Stadtzürcher Kulturbeauftragten Jean-Pierre Hobby. Das Gespräch gibt es auch im Internet unter regionaljournal.ch, regionaljournal.ch, und unter der Adresse können Sie auch die ganze Abendsendung als Podcast abladen. Wir kommen noch zum Sport. Fußball, die 9. Runde von der Super League steht heute auf dem Programm. 3 Partien sind im Gang noch kurz vor Schluss. Die Resultate sehen folgendermaßen aus. Aarau liegt zurück gegen Luzern 2-4. Bellinzona liegt zurück gegen Basel 2-3. Und Neuchâtel Xamax führt gegen den Leader IB 3-0. Auf der Tabelle hat das für Zürcher Mannschaften folgende Auswirkungen. Der FC Zürich ist dann neu auf Platz 3 und GC auf Platz 8. Das vorausgesetzt, dass sich da nichts mehr ändert. Die beiden Zürcher haben gestern schon gegeneinander gespielt im Derby. Der FCZ hat dort mit 4-3 gewonnen. Damit zum Wetter, damit zu der Christine Jutz von SF Meteo.
Am Abend bleibt es trocken, die Nacht ist aber dann bewölkt bei Temperaturen um die 10 Grad. Morgen hat es dann das erste Mal ein Gemisch aus Hochnebel und Wolkenfelder und vielleicht auch noch ein bisschen Nieselregen dazu. Dann tut es aber wieder auf und es wird sonniger. Erst gegen den Abend ziehen von Süden her wieder mehr Wolken auf und später in der Nacht dann auch Regen. Die Höchstwerte liegen morgen bei rund 7 Grad auf dem Hörnli, 13 Grad gibt es in Wetzikon und in Winterthur, 14 Grad in Stein am Rhein und in Zürich. Am Dienstag ist es wechselnd bewölkt mit Wolken und auch sonnigen Abschnitten. An den meisten Orten bleibt es aber trocken. Es wird wieder etwas wärmer, mit Höchstwert um die 17 Grad.
Regionalschall Zürich-Schaffhausen zum Schluss von unserer Sonntagssendung, eine Vorschau auf die neue Woche. Wer wird Schützenkönig oder allenfalls Schützenkönigin an diesjährigen Zürcher Knabenschüsse? Bis morgen Mittag ist der Schuss draus und wir sagen dann, wer im Ausstich am besten getroffen hat. Sporthighlight von dieser Woche ist natürlich im FC Zürich sein erster Auftritt in der Champions League am Dienstagabend gegen Real Madrid. Am Montag fühlen wir die Mannschaft auf den Puls und am Dienstag sind wir dabei beim Match und berichten, wie das Publikum im letzten Grund mitfiebert, mitfeiert oder mitleidet. Wie viele Leute leben in der Stadt Zürich und wie hoch ist zum Beispiel das Durchschnittsalter von allen mit Namen Susanne? All das ermittelt das Statistische Amt. Am Dienstag 400 Jahre Jubiläum. Wir fragen, was bringen all diese Statistiken und wie hat sich die ganze Zahlenbiegerei in diesen 100 Jahren verändert? Am Dienstagabend entscheidet die SP von der Stadt Zürich als letzte grosse Partei, mit dem sie an der Stadtratswahl im nächsten Jahr antritt. Das dann unser Thema am Mittwoch. Am Donnerstag geht es nochmal um Zahlen, ziemlich sicher um rote Zahlen. Die Finanzdirektorin Ursula Gut präsentiert das Budget vom Kanton Zürich für das nächste Jahr und macht auch einen Vorschlag für den Steuerfuss. Und am Donnerstagabend geht die neue Saison vom Zürcher Schauspielhaus los. Die neue künstlerische Direktorin Barbara Frey inszeniert zum Auftakt gerade selber, und zwar mit der Maria Stuart vom Friedrich Schiller. Das und mehr als die nächste Woche. Für diese Woche ist fertig. Am Mikrofon war der Hans-Peter Künzi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.